Mal sehen, was uns ein Molekularscan zeigt. Gemeinsam gingen sie zu einer Konsole, auf der ein Computerterminal und mehrere medizinische Scanner standen. Benga stellte die Schüssel unter einen der Scanner, gab über die Tastatur einige Befehle ein und trat zurück. Sanftes blaues Licht strich über das Muskelgewebe. Der Scanner übermittelte seine Daten an den Computer, der sie berechnete und analysierte. Nur wenige Sekunden später erschienen die Resultate auf dem Bildschirm. Fischer hob die Augenbrauen.
»Was zum Teufel ist das?« fragte er.
Seine Blicke glitten über die Information auf dem Monitor.
»Anabolische Aktivität? Diese Zellen leben?«
Er beugte sich vor, als traue er seinen Augen nicht, aber die Daten blieben gleich.
»Das kann nicht sein«, sagte Mbenga. »Etwas muss die Wunde verschmutzt haben.«
»Das sind neue metabolische Prozesse«, sagte Fischer.
Auf der tausendfach vergrößerten Computerdarstellung der Zellprobe sah man deutlich eine nicht identifizierbare Substanz, die in Kontakt mit den Wundrändern gekommen war. Sie zerstörte die Zellen des Denobulaners und ordnete sie neu an, so dass etwas entstand, das wie eine Kristallstruktur aussah.
»Es mineralisiert irgendwie die Muskelzellen. Aber wozu, verdammt?«
»Könnte es sich um eine Virusinfektion handeln, die auf Arylon vorkommt, aber erst durch die Entfernung der Leiche aus dem Stasisfeld aktiv geworden ist?« fragte Mbenga.
»Der Chefarzt der Endeavour hat die Leiche auf Infektion untersucht, aber nichts gefunden«, antwortete Fischer.
Mbenga zeigte auf den Monitor.
»Hätte er das nicht finden müssen?«
»Man hat ihn keine Autopsie durchführen lassen«, erklärte Fischer.
Er sagte nichts zu dieser Entscheidung oder zu dem, der sie getroffen hatte.
»Aber wenn es sich um eine Kontaminierung handeln würde, dann wäre die automatische Quarantäne bereits angesprungen und hätte uns eingeschlossen. Es ist also nicht ansteckend.«
Er wandte sich von der Arbeitsstation ab und ging zurück zur Leiche.
»Bringen Sie den tragbaren Scanner mit«, sagte er zu Mbenga.
Ein Scan der Wunde bestätigte Fischers Verdacht. Mbenga hielt den Scanner hoch, so dass er die gesammelten Daten lesen konnte.
»Das gleiche Ergebnis. Das Gewebe, das der Luft ausgesetzt ist, wird auf Zellebene verändert.«
»Das Stasisfeld hat den Prozess aufgehalten«, sagte Fischer.
»Jabilo, schieben Sie ihn wieder rein. Ich will mir das erstmal ansehen. Den Rest sollten wir erhalten, solange es geht.«
Mbenga drückte auf einige Knöpfe. Der Untersuchungstisch wurde zurück in die Stasiskammer gezogen. Dann schloss sich die Tür zischend und im Inneren wurde das Stasisfeld aktiv.
»Wissen Sie schon, wie schnell der Prozess voranschreitet?«
fragte Mbenga, als er neben Fischer an die Konsole trat. Fischer zeigte auf den Monitor.
»Bin gerade dabei, es herauszufinden.«
Eine kleine Grafik erschien über der Abbildung der zellularen Metamorphose.
»Aber das wird nicht viel bringen. Der Prozess lässt bereits nach. Wenn das so weitergeht, wird er nicht mehr als 1 oder 2 Millimeter in das Gewebe eindringen.«
»Vielleicht braucht er einen Katalysator, um weiterzumachen«, sagte Mbenga. »Etwas, das es nur auf dem Planeten gibt.«
Fischer grunzte zustimmend.
»Vielleicht. Oder er braucht lebendes Gewebe.«
Fischer gab per Tastatur einige Befehle ein.
»Wir haben genügend Informationen, um es mit einem Computermodell zu probieren. Mal sehen, was es sagt.«
Eine neue Grafik erschien auf dem Bildschirm. Dieses Mal tendierte sie nicht gegen Null, sondern stieg immer weiter an. Mbenga atmete scharf aus.
»Wenn Bohanian gelebt hätte, wäre er vollständig transformiert worden.«
»Und das innerhalb weniger Minuten«, verdeutlichte Fischer. »Eine besonders angenehme Erfahrung wäre das sicher nicht gewesen.«
Hinter ihnen zischte es pneumatisch, als sich die Türen zur Leichenhalle öffneten. Die beiden Ärzte fuhren herum.
»Habe ich Sie erschreckt, Gentlemen?«
fragte Renner Desai. Ihr Tonfall ließ erkennen, dass sie das hoffte.
»Nein, das haben Sie nicht«, Fischer sah Mbenga an. »Aber wir gruseln uns trotzdem gerade. Was können wir für Sie tun, Captain?«
»Ich will Sie nicht stören«, sagte Desai mit einem Blick auf den jüngeren Arzt.
Mbenga nickte nach einem Moment. »Ich muss ohnehin gehen«, erklärte er. Dann sah er Fischer an.
»Ich würde sehr gern etwas über die weiteren Entwicklungen erfahren, Doktor.«
»Ich halte Sie auf dem Laufenden«, antwortete Fischer.
Er wartete, bis sein Kollege die Leichenhalle verlassen hatte. Dann lächelte er Desai an.
»Man könnte fast glauben, dass Sie sich gern im Keller aufhalten.«
Desai hob in gespielter Unschuld die Schultern.
»Okay, gelegentlich verschlagen mich meine Fälle an diesen Ort, aber die Leichenhalle hat es mir dabei nicht besonders angetan, im Gegensatz zu Ihrer Gesellschaft.«
»Aha«, antwortete Fischer wenig überzeugt. »Untersuchen Sie den Endeavour-Zwischenfall?«
»Er hat oberste Priorität.«
Desai zog einen Stuhl heran und setzte sich. Wir haben die ersten Berichte von den Überlebenden des Angriffs erhalten. Alles passt zusammen. Es läuft darauf hinaus, dass eine Expedition und ein Landetrupp über etwas Todbringendes und Unerwartetes gestolpert sind. Es sieht nicht so aus, als sei ein Fehler gemacht worden. Das ist fast schon, nun, Routine, wenn Sie wissen, was ich meine. Sie seufzte. Das klingt so kalt, aber was soll ich sonst sagen?
Wie wäre es mit Todesfälle in Erfüllung der Pflicht? Schlug Fischer vor. Damit sagen Sie, dass niemand die Schuld daran trägt.
Uns geht es nicht nur darum, Fehler zu entdecken oder jemandem etwas anzuhängen, rechtfertigte sich Desai.
Das weiß ich, Renner, sagte Fischer.
Diego muss ich das erklären, gab sie zurück. Immer wieder. Ein Piepen, das von dem Computerterminal ausging, hallte durch den Raum. Der Arzt lächelte.
Dann haben Sie heute wenigstens ein paar gute Neuigkeiten für den Commodore, sagte er und winkte Desai heran.
Er richtete den Bildschirm so aus, dass sie die Bilder darauf sehen konnte.
»Was ist das?« fragte sie.
Fischer antwortete nicht. Die Resultate des Computermodells fesselten ihn.
»Oh Mann«,
sagte er schließlich, während er immer noch versuchte, die Ergebnisse zu verstehen.
»Oh Mann«, fragte Desai. Er hatte beinahe vergessen, dass sie da war. »Ich bin mir nicht sicher«, antwortete er.
Aufregung schoss heiß durch seinen Magen. Auf seinen Armen bildete sich eine Gänsehaut.
»So etwas habe ich noch nie gesehen.«
Er starrte auf die visuelle, sich um die eigene Achse drehende Darstellung eines DNA-Strangs, der aus Bohemiens befallenen Zellen stammte. Das Wort Strang erschien jedoch völlig unpassend, denn es handelte sich um ein wunderbar komplexes Genom, in dem sich unglaublich viele biologische Daten befanden. Er hätte nicht gedacht, dass so etwas überhaupt möglich war.
»Fisch, reden Sie mit mir!«
Der Arzt erfüllte ihren Wunsch nicht. Er war zu sehr in den Anblick des Genoms vertieft. Ein menschlicher DNA-Strang wirkte dagegen winzig. Sogar in der riesigen medizinischen Bibliothek der Sternflotte, die ihm durch den Computer zur Verfügung stand, fand sich nichts Vergleichbares. Er gab mehrere Suchbegriffe ein, doch der Computer fand keine Antworten.
»Das ist unglaublich!«
Fischer glaubte, die Schlüssel zu all den medizinischen und wissenschaftlichen Fortschritten zu sehen, die sich irgendwo in diesem Genom verbargen. Heilungen für Krankheiten, Reparaturen genetischer Defekte, vielleicht sogar die Verbesserung der menschlichen DNA. Noch konnte niemand sagen, welche Bedeutung dieses Genom für die Zukunft der Völker überall im Universum hatte.
»Wenn irgendjemand dieses Ding entschlüsseln kann...«
»Doktor«, sagte Desai lauter, »hat das etwas mit den Ereignissen auf Orion zu tun?« Fischer sah nicht auf.
»Wenn ich das nur wüsste.«
Dass seltsame biochemische Prozesse in Bohemiens Leiche abliefen und zu einer Kristallisierung des Gewebes führten, war eine Sache. Aber dass diese Substanz und die betroffenen Zellen ein solch gewaltiges Genom enthielten, eine ganz andere. Die Möglichkeiten, die sich dadurch boten, waren enorm.
»Zum Glück habe ich mich noch nicht pensionieren lassen, sonst hätte ich das niemals gesehen.«
»Fisch«, sagte Desai besorgt, »was ist das?« Der Doktor strich sich über seinen weißen Kinnbart.
»Ich glaube, wir haben beide etwas für unseren Freund, den Commodore.«
»Dann komme ich ja genau richtig.«
Race sprach so laut, dass Fischer und Desai zusammenzuckten. Der Arzt sah auf, als der Kommandant der Station neben ihm stehen blieb.
»Und wieder einmal bin ich ohne Einladung auf der Party aufgetaucht.«
Fischer verschränkte die Arme vor der Brust und lächelte.
»Und jedes Mal glaubst du, es wäre keine Absicht gewesen.«
»Hier unten ist es nicht so lustig, wie man immer hört«, mischte sich Desai ein.
»Das weiß ich leider auch«, sagte Race.
Seine Worte hingen einen Moment lang in der Luft. Dann sah er Fischer an.
»Sieg, wir müssen uns unterhalten.«
»Ja, das stimmt«,
sagte der Arzt. Er spürte, dass der Commodore nicht zufällig in der Leichenhalle aufgetaucht war.
»Geht es um den Orion-Zwischenfall?«
fragte Desai.
»Mein Team arbeitet gerade an dem vorläufigen Bericht und es tut mir leid, Captain«,
unterbrach sie Race. Fischer sah die Entschuldigung in den Augen seines Freundes.
»Es handelt sich um eine Sicherheitsangelegenheit. Kommen Sie in einer Stunde in mein Büro, dann reden wir über Ihren Bericht. Das ist alles.«
Desais Augen weiteten sich. Fischer sah, wie die Muskeln in ihrem Kiefer arbeiteten. Dann nickte sie.
»Ja, Sir«, sagte sie.
Mit einem letzten Blick auf Fischer verließ sie die Leichenhalle. Fischer sah den grimmig und etwas müde wirkenden Race an.
»Ich glaube, das könnte jetzt ziemlich interessant werden«, sagte er.
»Ich habe schon Schiffe gesehen, die in einer Schlacht schwer beschädigt wurden«, sagte Commander John Cooper. Er stand neben Race auf der Aussichtsplattform über Hangar 4. Und ich habe Schiffe gesehen, die in einen Ionensturm geraten waren. Einmal habe ich sogar ein Schiff bergen müssen, das mit einem Mond zusammengestoßen war. Er zeigte durch das transparente Fenster in den luftlosen Hangar hinein. Kommodore, keines dieser Schiffe sah so schlimm aus wie dieses Stück Schrott. Race schwieg und lächelte müde. Sein Blick hing an der USS Lovell, die gerade durch das große Tor schwebte, das den Weltraum vom Inneren der Station trennte. Das Deck bebte unter seinen Stiefeln. Er glaubte, das Donnern der Generatoren zu hören, die die Traktorstrahlen, von denen das Schiff der Daedalus-Klasse ins Innere gezogen wurde, mit Energie versorgten.